Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Warum haben wir nicht häufiger das so gemacht, dass wir den Jingle auch hören zum Einstieg in die Folge?
Dann wäre alles anders gelaufen.
Liebe Leute, herzlich willkommen. Deswegen vielleicht, weil wir immer mit den gleichen Worten beginnen. Hier ist sie, ich habe nochmal nachgeguckt, 220. Folge von Kicker Meets the Zone mit Alexander S. und Benny Z.
Ja, 220, ich habe nicht nochmal nachgeschaut.
Genau,
ja.
Wir enden auf einer runden Zahl.
Ja, das finde ich ganz schön. Klar, es gab diese berühmte Folge, die wir löschen mussten, aber offiziell ist es eine runde Zahl.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns eingefunden, wie angekündigt. Der eine ist aus London. Hast du Erdbeeren mitgebracht? Zurückgekommen hier nach Hamburg?
Und nein, ich bin so aus Klischee Köln. Bin ich nicht. Oh, aber ich hab tatsächlich ein Mitbringsel. Hol ich später noch. Ein Mitbringsel habe ich. Ich habe aber noch gar nicht entschieden, wem ich das schenke. Einer anwesenden Person. So viel kann ich jetzt schon entscheiden.
Wir sind ja nicht zu zweit und ich wäre mal schwer dafür, dass du das nicht mir schenkst.
Ich habe verstanden. Ja, du bist gerade frisch aus Köln angekommen.
Na, grüß euch.
Wir sind nahezu zeitgleich. Ich am Flughafen, du am Bahnhof in Hamburg angekommen. Sind jetzt bei mir in der Wohnung und hier natürlich in längst wartender Position, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihren Sohn und noch mehr um ihren Ziehsohn Benny Zander, ist zur letzten Folge ein Klassiker, meine Mama.
Hallo.
Na, Jutti.
Ich freue mich, hier zu sein.
Hallo.
Jutti, ey.
Ja, das, schön.
Ja. Sag ruhig, was du mich vermisst hast. Und Benny.
Ich vermisse euch immer.
Ja.
Also dich ein bisschen mehr als Benny, aber
wann warst du das letzte Mal hier im Podcast? Waren wir da bei dir Plätzchen
backen?
Ja.
Plätzchen backen. Jetzt tu mir mal einen Gefallen und lass mal die Mama in dir raus und interpretier für mich mal das Gesicht deines Sohnes. Wie sehr ist er geschafft, erschöpft, aber auch glücklich? Ich weiß es nicht, nachdem er jetzt 2 Wochen lang da die Tennisgrößen vor der Nase hatte. Sieht er fertig aus?
Leicht, aber glücklich fertig und ich finde, das sieht noch gut aus.
Das ist noch ziemlich glücklich fertig, ist ziemlich exakt mein Gemütszustand.
Ja. Ja. Das ist heute gar nicht so schlecht, ne, für dieses große KMD-Finale von uns beiden, dass wir beide gerade quasi einen längeren Übertragungsblock abgeschlossen haben. Mhm. Ich habe einmal geblinzt, 3 Blinzler zurück war ich noch auf der Abschiedsparty von unserer kompletten Übertragungscrew. Da ist man dann ja immer so ein bisschen wehmütig, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Du hast wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, nach dem Wimbledon-Finale auch nochmal mit deiner Gang da zusammengehangen. Und das ist gar nicht so schlecht, dass wir so ein bisschen in so melancholischer Laune sind für die Folge heute.
Ja, wie lange ging es bei euch?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
War es so lang oder enttäuschend wenig
lang?
Nee.
Es hätte auch noch länger gehen können. Ich war einfach irgendwann professionell und habe gesagt, Leute, es ist 3. Das reicht jetzt auch mal.
Ich habe es natürlich durchgezogen. Dein Sohn hat es natürlich durchgezogen in London, in irgendeiner Hotelbar. Ja. Irgendwann kam immer der Barkeeper und unser Projektleiter, unser im Grunde Chef, liebe Grüße, Mario Harter, hat dann, wenn er gesagt hat, und alles fein, wollt ihr noch was, hat er gesagt, you decide. Und dann hat der Barkeeper über weite Strecken entschieden, dass wir noch weiter trinken. Ja, deswegen fühle ich mich leicht kaputt, aber auch sehr entspannt.
In der Hotelbar, ja. Weil ich habe leider bis nach dem Finale gebraucht, um zu checken, dass es bei RTL diese wunderbare Terrasse gibt, wo man auf den Dom und den Rhein gucken kann. Und da war nämlich da habe ich mich ein bisschen an dich erinnert gefühlt, mit eurer Position da, wo ihr Wimbledon gesessen habt, quasi euer Studio hattet. Das war in Köln, das war echt ein schöner Rahmen zum Abschied. Es wurde dann irgendwann dunkel und du hast den Rhein hinten gesehen, dann den Dom angeleuchtet und da haben wir noch das eine oder andere Kirsch getrunken.
Ich habe natürlich stimmungsmäßig ein bisschen Schwankung mitgenommen, weil zwar Wimbledon-Finale für mich sehr präsent war, aber das Land logischerweise auf dieses Finale geschaut hat, dass es am Ende nicht durchgedreht ist, das wisst ihr schon. Ich muss übrigens einmal eine Korrektur durchschicken. Auch in der letzten Folge wollen wir uns natürlich von Fehlern freimachen. Mhm. Ich habe dich in der letzten Folge gefragt, ob in Deutschland oder in England mehr geschaut wird, wenn Länderspiele sind, und habe dabei einen Kapitalfehler gemacht und habe die Bevölkerungszahl von Großbritannien genommen und habe dann runtergerechnet, wenn da so und so viele schauen, so viel. Aber natürlich kann man nicht erwarten, dass der gemeine Schotte, der gemeine Waliser und Co., dass die die England-Spiele so verfolgen, wie die Deutschen die Deutschland-Spiele verfolgen. Deswegen ist es sogar relativ nah beieinander. Also minimal wird tatsächlich in Deutschland noch mehr geguckt, aber dann muss man ja auch wieder schauen, welche Spiele man damit vergleicht. Also es ist doch relativ ähnlich. Es sind zwei Fußballnationen.
Wo hast du und wie das Finale geguckt?
Zu Hause alleine im Wohnzimmer. Gott sei Dank alleine, weil dann konnte ich es auch genießen.
Sie hat mir wirklich, du hast wirklich von mir, nee, andersrum. Ich habe von dir geerbt, dass du wichtige Sportevents alleine schaust, ne?
Ja?
Ja. Also ist bei mir, ich habe alle Spiele hier auf dem Sofa geschaut.
Ich habe es von dir gelernt, dass du wichtige Events oder wichtige Spiele alleine schaust, weil du es nicht haben kannst, wenn Leute dazwischen quatschen, weil du dich konzentrieren musst.
Und ach, das hast du quasi dir
beigebracht. Das habe ich wieder von meinem Sohn gelernt. Er lernt von mir, ich von ihm und das ist ja das Schöne, wenn man Kinder hat.
Aber also das heißt wirklich, du hast dich bewusst dafür, du hättest doch bestimmt auch in irgendeiner Runde oder
Gesellschaft gucken können. Klar, die ist beliebt, was meinst du, wie viele Einladungen die zu so einem Finale
hat? Und du hast eiskalt allen gesagt, ist ja schön, Freunde, wir sehen uns dann bei nächster Gelegenheit mal wieder irgendwann, aber ich brauche mal, also wie hast du das denn begründet?
Ich habe ein Spiel mit Freunden gesehen in der Pizzeria draußen und bin nach der Halbzeit nach Hause gegangen, weil es mir einfach zu lästig war, diese dummen Kommentare und Gespräche über andere Themen, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Das macht mich wahnsinnig. Das kann ich nicht ertragen.
Und schon hast du die
Und ich musste nur über die Straße, mein Zuhause war sehr nah. Das war nicht schlimm.
Sie hat ihr Zuhause geschickt, nahe an Pizzerien geplant.
Und schon hast du das KMD-Universum zu wiederholten Male für dich eingenommen. Das letzte Mal, als du hier zu Gast warst, haben wir gebacken bei dir. Und jetzt sitzen alle Fußballfans da und denken sich, sie spricht die Fakten aus.
Ja. Und das zum letzten Mal. Also dir ist schon klar, dass das hier die allerletzte Folge von Kicker meets the Zone mit Benny Zander und Alex Schlüter ist.
Also jetzt ist es mir klar. Es war mir heute Morgen noch nicht klar. Aber als du mir gesagt hast, dass ich kommen soll und wie sich das verhält, seitdem...
Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, Ende letzter Folge habe ich noch gesagt, dass die Technik, mit der wir jetzt aufnehmen, wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, es hat funktioniert, dass die bei meinem Bruder, du kennst ihn, flüchtig, dass die in seiner Werkstatt gelagert ist. Aber schönerweise hat, ich weiß gar nicht, ob ich dir das ausführlich gesagt habe, hat Judy von meinem Bruder aus dem Schanzenviertel den Koffer, du warst bei meinem Bruder schon mal, ne?
Ja.
Geholt und ist dann, das hast du gestern schon gemacht und ist dann jetzt heute mit dem Koffer hergefahren und entsprechend, also ist nicht nur toll, dass du hier bist, sondern auch wichtig, dass du hergekommen bist, weil wir ansonsten gar nicht aufnehmen könnten. In dieser letzten Folge, wenn ich dir schon beibringe, wie man wichtige Fußballspiele guckt, was kannst du uns beibringen über das Thema Trennung?
Ich entschuldige mich jetzt schon sowohl bei den Hörern und Hörern, aber vor allem auch bei dir. Worauf willst du denn jetzt hinaus?
Es ist ja jetzt keine Beziehung in dem Sinn, aber ja doch irgendwie schon eine Beziehung. So wie
das wird halt mal wieder so, wie es früher war. So.
Ja.
Das wird mal wieder mehr einfach nur, man quatscht privat, als dass man ständig sich über irgendwelche Bundesliga-Themen austauscht. Aber ich bin auch gespannt.
Glaubst du, dass wir weiterhin miteinander privat zu tun haben?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Es könnte ja auch sein, dass jetzt dann rauskommt, dass wir eigentlich überhaupt gar nichts Verbindendes haben, wenn dieser Podcast nicht gewesen wäre.
Ja, aber wir kennen uns ja, glaube ich, doppelt so lange, wie wir den Podcast machen.
Ja, das stimmt.
Das muss man schon mal auch dazu sagen.
Merkst du schon, wie er klammert?
Ich merke, wie dich das belastet. Benni, ich glaube, du musst ihn ein bisschen trösten. Ich kenne meinen Sohn. Wenn irgendwas zu Ende geht, leidet er Qualen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber versuch ihn ein bisschen aufzubauen. Und
unser lieber Kickerchef war sich nicht ganz sicher, ob das so endet heute hier, diese Aufzeichnung bei deinem Saisonende. Und ob er noch ein paar Taschentücher vorbeischicken soll.
Ich kann nichts versprechen.
Hast du noch einen Tipp für uns? Also es ist ja jetzt quasi so, dass wir dann erstmal, wir setzen zumindest diese Art Geschichte hier auf Hold. Wir werden unsere WhatsApp werden sich endlich mal wieder nur noch mit dummen Witzen und Dingen idealerweise, die nichts mit Fußball zu tun haben, beschäftigen.
Wobei das glaube ich nicht.
Wenn der erste Trainer rausfliegt, wird irgendeiner von uns nervös und sagt, lass Insta live machen.
Ja, ich frage mich tatsächlich, ob ich, wenn ich jetzt so Fußballspiele schaue in Zukunft, gerade Bundesliga, wie sehr es noch in meinen Fingern juckt, wenn irgendwas passiert, dass ich so diese, kennst du das nicht, dass ich so diesen Moment habe, oh, darüber müssen wir am Montag sprechen, ist eine Sache
Notizen-App am Handy.
Ja, ja. Ja.
Die ist nur KMD, meine Notizen-App besteht nur aus KMD und Einkaufslisten.
Na toll, jetzt ist nur noch
Einkaufslisten. Also hast du noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst?
Ja, was habe ich noch? Ich vielleicht hättet ihr es ausschleichen lassen sollen, nicht so abrupt, vielleicht in einem halben Jahr nochmal einen Podcast irgendwie zusammen.
Einfach so sporadisch.
Das ist nicht so, das ist nicht so wehtut. Aber nein, Spaß beiseite. Habe ich keinen Tipp.
Ja.
Dann ist er jetzt durch.
Es ist okay. Hey, wir sind Flügge. Irgendwann müssen wir auch selbst solche Erfahrungen machen. Und wer weiß, das habe ich auch schon gesagt, Wer weiß, ob das hier das absolute Ende ist. Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich schlecht mit Abschieden klarkomme.
Wichtig sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, mit Kicker Meets the Zone. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, geht es aber trotzdem auch in der kommenden Saison weiter. Unsere Nachfolger sind, glaube ich, gerade im Trainingslager, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die stemmen jetzt so Kreisliga-Anekdoten und Schachtelsätze, dass sie hier richtig in die Fußspuren rein können. Da könnt ihr in den kommenden Wochen mal gespannt drauf sein, wie denn dann die Besetzung aussehen wird.
Gab es so ein großes Casting, während ich in London war, dass so vorgesprochen wurde und gesagt wird, hier, also...
Also für meine Position. Bei dir war es so, dass sie einfach einen großen Blonden gesucht haben, den sie aufs Cover mitpacken können.
Ja, ich bin selber sehr gespannt. Jutti, wenn du noch zuhören willst, gerne, aber ansonsten, ja. Also du kannst auch jederzeit, wir machen das hier Freeflow, ne? Du weißt, ganz locker, also wenn du keine Lust mehr hast, dann...
Du weißt ja, wann ich mir das anhöre, sobald das Ding hochgeladen ist, sitze ich zumindest.
Macht sie wirklich.
Ja, ja. Aber nicht die ganze Zeit, aber so ein Teil eigentlich fast immer.
Ja, das sind unsere treuesten.
Ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn wir angefangen hätten, über Fußball zu reden, dass du irgendwann einfach das Ding hier wegschmeißt und sagst, ich gehe jetzt wieder rüber. Das kann ich mir doch nicht gönnen.
Nein, das stimmt nicht.
Unterschätzt Juttis Fußball und allgemein Sportfanatik nicht.
Nein, aber sie hat doch gesagt, wenn andere blöd quatschen über Fußball, dann hat sie...
Nein, das ist was anderes. Okay. Während man ein Spiel schaut,
okay, gut. Okay.
Das man gerne sehen möchte und manchmal auch nicht alles gleich sieht, weil es zu schnell ist, weil man ja nicht mehr so gut gucken kann und dann noch jemand dazwischen quatscht, das ist doof. Ja,
ich habe übrigens, weil ich viel gearbeitet habe, wie ihr mittlerweile wahrscheinlich angekommen sein dürfte bei euch zu Hause, ich habe verpasst, mit meinem Team rechtzeitig so einen klassischen englischen Pub zu organisieren beziehungsweise zu reservieren und habe deswegen dann im Hotel im Frühstücksbereich, klingt so unsexy, wie es tatsächlich auch gewesen ist, das Finale geschaut. Aber immerhin wurde man da mit Getränken und Essen versorgt und wir waren in der großen Runde da. Du hast es nicht in großer Runde, sondern in der bewährten, kleinen, vor der Kamera gemacht.
Genau, wobei man dazu sagen muss, das fällt mir dann immer wieder auf, wenn man dann nach so einer letzten Sendung nochmal so Abschiedsbilder macht, wo alle nochmal ins Set kommen, wie viele Menschen eigentlich an so einer Sendung beteiligt sind. Aber genau, wir haben es im Taktikkommentar übertragen, Manuel und ich. Und wir können gerne, wenn du möchtest, ich habe es mir gerade auf der Zugfahrt hierher extra noch einmal angeschaut, damit ich auch nichts irgendwie verpasst habe, was das passiert ja manchmal im Live-Betrieb. Also wir können reinstechen,
wenn ja, du klar. Möchtest. Nee, hast du noch mal einen Spielfilm für uns da oder was zum Abschied?
Ja. Deine Mama möchte los.
Leg nur die Kopfhörer hier vorsichtig hin und dann
danke für deinen Besuch.
Ja, ganz lieben Dank.
Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem wieder noch,
ja,
wir oft genug.
Doch, wir sehen, ja, wir. Wir
ich,
sehen uns.
Ich wünsche dir alles Gute, Benni. Und ich fand euren Podcast auf jeden Fall super.
Tschüss. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss. Ja, gut. Ja.
So gehen sie, das ist so, die Band spielt jetzt einen nach dem anderen raus. Judy ist gone.
Jetzt ist sie weg. Ja. Komm, wir gehen rein ins Finale.
Ja.
Und dann, wir können ja danach noch ein kleines bisschen über das Turnier sprechen. Es gab ja noch ein anderes Finale, auch heute Nacht. So, und dann irgendwie, ich habe auch noch keine genaue Vorstellung, wie wir dann hier am Ende den Hammer fallen lassen.
Das ist meine Abschiedserfahrung, sich nicht auf irgendwas vorbereiten, sondern einfach spontan sein. Dann sind wir nicht spontan, sondern machen es nach altem Muster und gucken uns die Aufstellungen an.
Ja.
Bei Spanien, dem erklärten Favoriten bei diesem Spiel, sind die vorher Gesperrten wieder zurückgekehrt. Lenormand. Und spricht man das D eigentlich, habe ich mich bis zum Ende gefragt, weil bei den Engländern wird es natürlich gesprochen. Aber
er Franzose ist, also er ist ja wirklich auch gebürtiger Franzose, okay, habe ich ihn immer Robin Lenormand ausgesprochen.
Ja, okay.
Ich habe auch in die Aussprache Datei, es gab zu jedem Team vom Pressesprecher eingesprochen, eine Aussprache-Datei, die man sich anhören konnte. Und da war es, glaube ich, war es Französisch.
Okay,
klassisch Französisch.
Wir lassen das D weg. Ja, ich hab jetzt dann den letzten zwei Wochen immer nur englisches Fernsehen geschaut.
Und die sind und da gnadenlos,
wissen,
ne?
Wie die sind gnadenlos. Haben. Und Carvajal ist auch zurückgekommen nach Gelb-Rot-Sperre, hat natürlich wieder den Rechtsverteidiger gegeben.
Und auf der anderen Seite bei den Engländern, das sickerte im Laufe des Tages schon durch. Das finde ich immer so geil, wenn das einfach, das ist uns ja mit der deutschen Nationalmannschaft auch schon ab und zu mal passiert, dass Luke Shaw auf der linken Seite wirklich für Kieran Trippier beginnen würde. Erster Startelf-Einsatz nach über 20 Wochen, der war ja lange verletzungsbedingt raus, hatte dann zwei Kurzeinsätze in der K.O.-Phase. Es wurde eh schon im Turnierverlauf darüber gesprochen, warum Gareth Southgate, also sagen wir mal, damit der Shaw eine Rolle spielt, muss das ein langes Turnier werden. So, und am Ende ist der Gamble jetzt aufgegangen von ihm.
Also er war der Sami Khedira 2014.
Genau,
ja.
Genau. Und er und Southgate hat aber halt gesagt, für ihn ist er einer der besten Linksverteidiger der Welt und deswegen braucht man den da. Man konnte ja so ein bisschen darüber nachdenken, wenn man dann geguckt hat, was kommt auf die zu. Also der, was war bei Spanien das Ding, was vor allem der linke Schienenspieler zu beackern hat? Das ist Lamine Yamal als Linksfuß von rechts fußverkehrt spielend, der gerne abkappt und in die Mitte zieht. Und da hätte man zumindest darüber nachdenken können, ist das mit Trippier vielleicht trotzdem eine gute Idee, weil der ihn dann, wenn er in die Mitte zieht, mit seinem starken Fuß verteidigt. Aber Shaw, um das einmal zu sagen, weil ich sie auch gerade nochmal komplett gesehen habe, hat echt ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also war
ich finde übrigens nicht, dass es ein großer Vorteil ist, jemanden mit einem starken Fuß zu verteidigen.
Das sehen zumindest Trainer und Ex-Spieler offensichtlich anders.
Ja, finde ich, ist überschätzt. Ja. Ja. Traue ich mich hinten raus, nochmal zu sagen.
Naja, gut. Also auf jeden Fall hat Shaw als klassischer Linksfuß auf der linken Schiene gespielt. Und das waren quasi die Veränderungen in der Startelf. Der Rahmen war wirklich toll, also circa 50.000 englische Fans im Stadion, 100.000 in der Stadt. Ich fand das dann so fantastisch, wenn man dann so Infos bekommt, wie die Direktflüge von der Insel nach Berlin sind ausgebucht. Ja, da geht einfach nichts mehr.
Was ich für einen Schiss hatte, dass ich überhaupt rechtzeitig hier zurückkomme, weil ich mir dachte, okay, der Flughafen ist jetzt wahrscheinlich mit Abreisenden am Montag nach dem Sonntagsspiel nicht besonders voll, aber die Maschinen müssen ja auch erstmal aus Deutschland wieder hierher kommen und das könnte dauern. Aber es sollte ja anders kommen. Also, du hast jetzt gerade gesagt, wenn man schaut, was auf den linken Schienenspieler, so hast du ihn genannt, zukommt. Ich finde grundsätzlich, das ist ja sehr, sehr klar, aber wir müssen es auch so, wie das Spiel gelaufen ist, nochmal betonen. Grundsätzlich sind die Außenverteidiger gegen eine Mannschaft wie Spanien enorm gefordert, weil das, was Lamine Yamal auf der einen Seite ist, Nico Williams auf der anderen Seite ist, das ist das beste Flügelduo, die beste Flügelzange des Turniers gewesen. Morata hat wieder zentral gespielt und Dani Olmo dahinter, weil Pedri weiterhin verletzt ist, weiterhin knieverletzt ist, darf man jetzt nicht unterschätzen, wobei das eben wahrscheinlich eine der größten Luxuspositionen ist im spanischen Team, dass sie Dani Olmo da jetzt dann spielen lassen konnten. Und wie er gespielt hat, das werden wir uns natürlich jetzt dann noch ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Und wenn wir dann auf die Engländer schauen, dann war zumindest ein bisschen überlegt worden, ob das jetzt wirklich eine Viererkette ist oder eine Dreierkette, hat sich relativ schnell als Viererkette rausgestellt.
Bei dem Spiel davor war es ja tatsächlich so, dass Saka hinten aufgefüllt hat als rechter Schienenspieler und dann war es wirklich eine Fünferkette. Ja. Und das war schnell zu erkennen, war nicht so. Und ein paar andere Pläne von Southgate waren auch schnell zu erkennen, nämlich dass Phil Foden den Schatten von seinem Teamkollegen Rodri gibt.
Aber wirklich komplett Manndeckung.
Ja. Man musste in der Pause ja Angst haben, dass er mit ihm in der Kabine bleibt.
Ja, und das sollte auch noch interessant werden. Was interessant ist oder irgendwie vielleicht auch nicht, weil dadurch nämlich dann klassisch englisch langweilig. Bellingham links und Saka rechts gegen den Ball haben die Außenverteidiger bei den Spaniern. Also Cucurella, der wieder ein paar Pfiffe abbekommen hat, ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen, und Carvajal, der weit hochschiebt für gewöhnlich und das auch wieder getan hat, haben die auch wirklich bis zurück begleitet. Und die ersten 5 Minuten, ich habe es mir vorhin auch nochmal angeschaut, die ersten 5 Minuten ist Bellingham vorne teilweise an der Seite von Kane draufgepresst und dann hat aber im Grunde die Positionierung von Carvajal dazu geführt, dass Bellingham sich dem anpasst und gar nicht mehr vorne mal den zweiten Innenverteidiger anläuft, weil da hat er so ein bisschen dazwischen gearbeitet, zwischen Le Normand und Carvajal, sondern war im Grunde eher ein linker Mittelfeldspieler gegen den Ball, und wenn Carvajal richtig hochgeschoben hat, dann ist er sogar in diese Auffüllposition auf links gegangen, die Saka im Spiel davor hatte. Und weil sie sich da so rauf fokussiert haben, kannst du eigentlich schon nicht mehr vernünftig pressen und hohe Ballgewinne haben, weil, wie gesagt, Foden bei Rodri ist. Das finde ich jetzt zumindest mal interessant, wenn man überlegt, dass du mit Fabian auch einen spielerisch starken dahinter hast, aber klar, Rodri sollte später noch zum Spieler des Turniers gewählt werden. Ich finde es absolut richtig. Ist der beste Mann bei Spanien. Und dann kann man das so machen, wie man es mit Leuten auf der Position da schon öfter gesehen hat. Wenn du aber eben Foden-Manndeckung spielen lässt, wenn du die beiden, zwei der drei anderen Offensiven so weit zurückziehst, dann hast du nur Harry Kane gegen die beiden Innenverteidiger, die ja im Spielaufbau wirklich gut sind, Lenormand und Laporte.
Und ein Pressing-Monster ist er nicht,
genau,
Harry Kane.
Und das hat er auch gezeigt. Übrigens, also wenn man dann eben sagt, weil wir können vorwegnehmen, es war jetzt keine spektakuläre erste Halbzeit, so ein bisschen so eine typische Finalhalbzeit, dann muss man schon auch mit dazu sagen, dass die Spanier, weiß nicht, wie du es siehst, wenig ausgenutzt haben, dass da ein Sechser komplett in Manndeckung genommen wurde, weil was kannst du dann tun? Das hat es auch bei Deutschland, wenn Toni Kroos ein bisschen mehr Fokus bekommen hat vom Gegner, gesehen, dass das Varianten sind. Du kannst halt mit den Innenverteidigern mutig hochschieben. Fabian hat jetzt nicht so krass die Rolle übernommen.
Ja, der hatte auch eine relativ klare Zuteilung, ne? Also das haben die Engländer schon da im Zentrum gut gemacht. Ja. Und du hast dann immer wieder die andere bindenden Innenverteidiger gehabt.
Naja, ich fand es gar nicht so viel dafür, dass die halt wahnsinnig viel Platz haben. Also die haben halt einen gegen den Ball nicht besonders guten Harry Kane als einzigen gehabt. Mhm. Das heißt also, du kannst in jedem Angriff eigentlich andribbeln. Dafür fand ich es gar nicht so viel. Mhm. Also es war jetzt nicht mega mutig. Und genau. Deswegen war das Spiel dann so, wie es war.
Erste 10 Minuten, Spanien mit 84% Ballbesitz, bis dann irgendwann, so nach einer Viertelstunde, England auch mal wenig ankam in diesem Spiel, aber du sagst es war in der ersten Halbzeit chancenarm. Die größte Torchance war wahrscheinlich sogar eher Foden für England, kurz vor der Pause, nach diesem Freistoß. Ne?
Mhm, Halbfeld von rechts.
Der größte Aufreger, das hat man in dem Moment aber gar nicht so mitbekommen, ist eigentlich gewesen kurz vorher, dass Harry Kane mal zum Abschluss kommt und Rodri ihn blockt mit einer Grätsche und sich dabei wohl verletzt. Ich habe jetzt nochmal drauf geachtet, da ist er danach wirklich unrund gelaufen. Das muss eigentlich die Szene gewesen sein, die ihn dazu geführt hat, dass er in der Kabine blieb, weil natürlich alle erstmal mit den Ohren geschlackert haben, als er nicht mehr rauskam. Und dann schnell auch, wir waren ja nicht im Stadion, dann schnell so ein bisschen mal geguckt, was das Internet so sagt. Und irgendeiner hatte einen Screenshot davon, wie er wirklich die Hände im Gesicht in die Kabine gegangen ist, weil er wusste, für mich ist dieses Finale jetzt hiermit beendet.
Ja, noch ein kurzer Blick auf die erste Halbzeit. Wenig los, du hast recht, die größte Chance wahrscheinlich die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Standardsituation, beschreibt dann auch viel. Was man aber dann schon auch loben muss bei England ist, dass sie diese Aufgabe, da sind zwei wahnsinnig gute Flügelspieler, der frisch 17-Jährige und der, was ist er, 22? Mittlerweile 22-Jährige Nico Williams. Das haben sie gut gemacht, da sind sie natürlich auch gut aufgestellt mit Kyle Walker gegen Nico Williams.
Und Shaw auf der anderen Seite, die haben es echt gut gemacht.
Die haben es gut gemacht, exakt. Wobei Lamine Yamal, hab sie so ein bisschen angedeutet, auch nicht das Spiel hatte, bei dem man jetzt sagen kann, ach guck mal, der ist permanent eine Gefahr. Nico Williams hat interessanterweise eine richtig, richtig gefährliche Situation gehabt, als Kyle Walker sich an der Außenlinie verletzt hat, liegen geblieben ist und Nico Williams entsprechend ein bisschen Platz hatte. Und das, was danach passiert, finde ich, war, und ich will es jetzt echt gar nicht zu schlecht reden, eine der geilsten Szenen des Turniers. Nämlich John Stones.
Die Grätsche?
Im 1 gegen 1 mit Nico Williams, das ist eigentlich ein gefundenes Fressen für den besten Dribbler des Gegners, vielleicht den besten Dribbler des gesamten Turniers. Übersteiger rechts und der Übersteiger war richtig gut, also richtig gut mit Schwung nach rechts rübergestiegen.
Da kommt er ja auch
ein
kleines bisschen aus dem Tritt.
Genau, genau, was total normal ist. Und Nico Williams schießt und Stones grätscht, blockgrätscht den Ball. Überragend gut. Also völlige Weltklasse-Aktion in der Verteidigung, weil das kann ansonsten genau so ein Ding sein, bei dem wir dann hier sitzen und sagen, haben sie über weite Strecken gut verteidigt, aber einmal ist Walker weg und das nutzen die Spanier als Weltklasse-Team natürlich eiskalt aus. Nee, sie hatten noch einen Weltklasse-Verteidiger, an dem sie nicht vorbeigekommen sind.
Der Weltklasse-Sechser, wie gesagt, dann verletzt zur Pause runter. Dafür kommt Zubimendi und wo es vorher schon relativ klar so war, dass Rodri immer wieder halt auch, wie man das von ihm kennt, weil er halt einfach gefühlt drei verschiedene Spielertypen in einem vereint, weil er so gut ist, eher alleine auf der Sechs war, ist es dann so, dass Zubimendi schon, das hat man in den ersten Momenten gesehen, haben wir natürlich sofort drauf geachtet, schon klar Fabian Ruiz, wer war denn nochmal? Marco Fabian, auch ein spanischer Mittelfeldspieler, glaube ich, den Fabian Ruiz relativ klar neben sich hatte. Ne? Dann, also es war dann ein bisschen mehr in Richtung Doppelsechs. Nee, der Mexikaner
war Mexikaner.
Von Eintracht, von der Eintracht. Von das Eintracht Frankfurt.
War Marco Fabian mit einem guten Schuss.
Oh, da kommt der jetzt wieder bei mir. Naja, und da hat dann in den ersten Minuten danach England Riesenprobleme nach Wiederanpfiff gehabt mit der kompletten Zuordnung. Du hast immer wieder, auch da habe ich gerade drauf geachtet, nochmal gesehen, wie die Spieler miteinander gestikuliert, diskutiert haben. Was machen wir jetzt hier gerade? Irgendwie passt hier gar nichts mehr zusammen.
Ja, ja. Also vor allen Dingen Foden, hatte ich das Gefühl.
Ja, Foden und Maino.
Der so gesehen, genau, der so gesehen einen leichten Job hatte in Halbzeit 1 und irgendwie auch den wichtigsten, nämlich Rodri rauszunehmen, aber er ist ihm halt hinterhergelaufen. Das ist jetzt im modernen Fußball ja auch keine 100% Manndeckung, weil natürlich klar ist, wenn Rodri so ein bisschen den Groß macht und sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, dann ist es dein Job, das abzuwägen und sich dann vielleicht trotzdem wieder ins Zentrum fallen zu lassen und ihn erst wieder aufzunehmen, wenn er in einen gefährlicheren Bereich kommt, beziehungsweise da dann den Ball bekommt. Aber als der weg war, war, ich muss es so, also für das Niveau muss man sagen, ziemliches Chaos. Und
ziemlich lange ziemliches Chaos.
Ja, genau. Und das ist schon krass. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Wir gucken gleich die Szenen an, beziehungsweise besprechen sie. Der beste Spieler des Turniers geht raus und im Grunde, ist jetzt groß gesprochen, aber ich glaube, man kann das sagen, gewinnt Spanien dadurch das Spiel.
Also, das ist total absurd.
Ja, ja, ja. Und da siehst du, wie krass es taktisch ist. Und wir haben in diesem Turnier, und deswegen finde ich, ist das auch so ein total sinnbildliches Tor, was dann kurz nach Wiederanpfiff gefallen ist, häufig darüber gesprochen, wie so Kettenereignisse stattfinden. Also dass Tore dann häufig so eine Verkettung von Fehlern sind und nicht mit, ich mache einen Fehler und du machst dahin noch einen anderen Fehler, sondern man wird ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil dein Vordermann nicht optimal verteidigt und man entscheidet sich dann auch nicht optimal. Und dahinter ist vielleicht auch noch einer, der dann nicht perfekt den Raum zuläuft.
Und schon passiert's.
Und dann passiert's. Ja. Und das, finde ich, passiert bei diesem Tor in der, was war es, 47?
Ja.
Ja. Foden ist so ein bisschen im Zentrum, aber dann irgendwie auch ein bisschen bei Ruiz. Bellingham ist zum ersten Mal wirklich ein bisschen zögerlich. Kann ich jetzt, weil ja das System ein bisschen verändert ist, mal vorne drauf gehen oder muss ich, wie eigentlich die komplette erste Halbzeit, mit dem Rechtsverteidiger mitgehen? Und es gibt einen ganz kurzen Moment, da schiebt Foden, nachdem Ruiz an den Ball gekommen ist, alles noch in der spanischen spanischen Hälfte, Bellingham rüber und sagt, was willst du hier, du bist ja eigentlich da draußen. Da ist es aber schon zu spät und Fabian Ruiz ist halt ein so intelligenter Fußballer, dass er den sofort einen Kontakt weiter auf Carvajal spielt.
Der macht das dann Weltklasse mit dem Außenriss?
Genau, aber was passiert? Wir haben es hier gerade nochmal vor Augen. Guck mal, was dahinter, ne, von wegen Kette. Also Bellingham, ja, weiß nicht genau, geht nicht mit. Und jetzt, ja, ja. Und jetzt schau mal und schaut ihr, was Shaw macht, der ist in dem Moment mit der Orientierung bei Carvajal, weil Bellingham halt nicht hundertprozentig da ist, also deutlich weniger als 100%, und hat Lamine Yamal nur im Rücken. Normalerweise würde er 2 Meter weiter hinten stehen und es würde auch nichts passieren, wenn Bellingham halt ganz klar bei Carvajal ist. Aber er denkt, ah, vielleicht muss ich da so einen Schritt hin. Ist jetzt Bellingham aus dem Spiel? Er war gar nicht aus dem Spiel. Aber das reicht, dass Shaw in dieser zögerlichen Zwischenposition ist. Und du hast recht, dann müssen wir auch darüber reden, dass das von Spanien Weltklasse gemacht ist, weil der Pass ist der entscheidende. Also Lamine Yamal macht danach was richtig Gutes, aber es wird in dem Moment gefährlich, als Carvajal den so mit dem Außenriss in diesen Zwischenraum spielt.
Weil er das Tempo halt anzieht in dem Angriff drin. Also Fabian bedient ihn und dann mit dem Außenriss und dann Gay, der versucht noch rüberzuschieben, um den Schaden zu reparieren, weil sich Yamal halt auch genau in diesem Dreieck zwischen Rice, Shaw und Gay positioniert.
Müssen wir dann tatsächlich auch über die beiden Sechser reden.
Ja.
Ne? Weil Rice überspielt ist und...
Na, in dem Fall ist es eigentlich, ich habe ja gerade nochmal drauf geachtet, in dieser kompletten Anfangsphase der zweiten Halbzeit ist eigentlich Rice der einzige Sechser. Mhm. Weil Mainoo geht auf den zweiten Sechser mit drauf und Rice hat ein riesiges Feld, das wissen wir, wie das ist, als einziger Sechser vor so einer Kette. Du hast natürlich ein riesiges Feld irgendwie abzudecken, wenn du keine Unterstützung von hinten bekommst. Und das haben die Spanier so clever genutzt, weil in dem Fall ist es ja Mal, der sich reinbewegt.
Aber wenn das so ist, dass Rice da... Also du wirst recht haben, aber wenn das so ist, dass er der einzige Sechser war, dann steht er wirklich komplett falsch, weil dann muss er viel zentraler spielen. Mhm. Denn was dann auf der anderen Seite passiert, ist
die eine 1-gegen-2-Situation
von Walker, der normalerweise safe bei Nico Williams wäre, aber er sieht, dass Olmo 16, 17, 18 Meter vorm Tor blank ist, weil da kein Sechser ist.
Und du musst halt
und auch keinen Innenverteidiger vorschiebt, weil beide Innenverteidiger von Morata mit rübergezogen werden, also nach rechts aus spanischer Sicht.
Und du musst halt den Spieler dann erstmal abdecken, der näher zum Tor ist.
Das macht Walker
also in dem Moment.
Walker macht da, finde ich, nichts falsch.
Genau, und aber Rice ist einer von denen gewesen, der gehört auch dazu, zu dieser vollkommen überforderten englischen Mannschaft, der einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr genau wusste, was er jetzt gerade zu machen hat. Die Spanier haben ihn aber auch ständig vor diese Aufgaben gestellt. Rechts neben ihm taucht Olmo auf, dann taucht rechts neben ihm mal Nico Williams auf. Die Spanier spielen das ja auch, dann ist mal Carvajal im weiteren Verlauf nach dem Tor immer mal in diesem Raum, in dem jetzt Yamal angespielt wird. Das heißt, er hat ständig diese Überlegung gehabt, muss ich jetzt da raus? Muss ich eigentlich zentral bleiben? Sticht von hinten einer raus, der mich unterstützt? Und das haben die Spanier halt gnadenlos genutzt. und wie es dann Lamine Yamal macht, ja, der verlagert auf die andere Seite.
Das hätte ich jetzt gerne gesagt, weil ich ihn so klein gemacht habe in der letzten Folge. Das ist am Ende ein Pass, der nicht schwer aussieht, aber er spielt mit dem perfekten Timing. Wenn er den über Haste zu früh spielt, dann gibt es gar keine klare, freie Abschlussposition. Mal davon abgesehen, dass er den auch erstmal sauber um sich rumlaufen muss, lassen muss und auch mit dem ersten Kontakt überhaupt erstmal so ins Zentrum gehen muss, dass Shaw aus dem Spiel genommen ist. Aber wenn er dann, und er setzt sich übrigens auch körperlich gut durch, aber wenn er da zu schnell abschließt, dann kann Olmo noch gar nicht Walker mit sich mitziehen, sondern dann stehen sie noch zu sehr eng und Walker kann wirklich zwischen den beiden Spaniern auf dieser Ballfern auf der linken Seite stehen. Dadurch, dass Yamal wartet und den dann halt auch so temperiert, dass Nico Williams den direkt mit dem ersten Kontakt nehmen kann, wird's ein extrem gutes Tor. Vielleicht das Tor, das Spanien am allerbesten beschreibt. Alle werden an ein anderes Tor denken, nämlich das von Lamine Yamal selber, aber eigentlich zeigt das, was das für eine Weltklasse-Mannschaft ist. Ja.
Erster Kontakt flach unten rein und Pickford ist geschlagen und die Spanier schlagen mal wieder früh nach dem Seitenwechsel zu und haben danach eine Drangphase, da geht das dann halt weiter, weil das war, ja, also es war in den Minuten davor eine verunsicherte englische Mannschaft, die jetzt hier gerade nicht wusste, wie, wer hier was zu tun hat. Und danach gibt es Chance um Chance. Ne? Olmo, ja, aus der Drehung, Morata nach so einem Yamal-Durchstecker, wo
das,
er den
das Olmo-Ding ist für mich schon riesig, übrigens, ja, auch gut vorbereitet von Nico Williams und fast noch krasser in der Bewegung gegen den Ball, in der Arbeit gegen den Ball, orientierungslos von England. Wenn ihr da, gibt ihr überall die Highlights nochmal drauf schauen wollt, also da ist Foden völlig, da ist der völlig, da spricht er so mit Manu und sagt, nee, du, ach, dann doch ich und so. Also das, ja, war wirklich Kreisliga. Ja. Und also.
Und es geht dann weiter, ne? Ja, mal mit dem Durchstecker, dann ist Morata vor dem Torhüter, legt ihn am Torhüter vorbei und Stones klärt noch. Unmittelbar danach Nico Williams mit dem Schuss, der knapp daneben geht. Also da kann, schräg, vielleicht muss Spanien sogar schon das 2-0 machen. Und England, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber überlebt diese Phase zumindest nur mit einem Gegentor. Und das ist dann ja zumindest das hat ja dann zumindest dafür gesorgt, dass dieses Finale überhaupt nochmal, richtig eng werden konnte. Weil es kann auch sein, dass in der Phase das Spiel einfach komplett von den von den Spaniern gekillt wird.
Werbung. Im Fußball unterschreibt man für den Erfolg. Im Wirtschaftsleben ist das nicht anders. Rechtssicher und digital unterschreiben mit Adobe Acrobat. Adobe Acrobat macht es einfach.
Also dass Olmo den Ball zum Beispiel bei dieser Chance, die ich da angesprochen habe, ist übrigens wirklich gut gespielt von Nico Williams, dass der den Ball nicht richtig trifft, das ist unnormal. Also normalerweise macht er den da schon.
Ich habe ja mit Manuel Baum kommentiert, der leitet ja die RB-Akademie mittlerweile und der hat, das war original, der Wortlaut von ihm war, den macht er normalerweise immer, ja, aus der Position, weil er halt die Technik hat. Wie gesagt, dann diese ganzen Chancen, die wir jetzt angesprochen haben und dann springen wir in die 60. Minute und Gareth Southgate nimmt seinen Kapitän runter, nimmt Harry Kane runter, wir können ja die historische Dimension nochmal aufmachen, Harry Kane spielt sein, ich glaube, 7. Finale, Verein und Nationalmannschaft, hatte bis dahin alle verloren und hat in diesem Spiel 13 Ballaktionen, einen geblockten Schuss, wo sich Rodri verletzt, er wirkt wirklich körperlich auch einfach nicht fit. Das muss man einfach sagen. Er ist in ein paar Situationen einfach immer körperlich und auch gedanklich eine Sekunde zu spät gewesen. Ja. Die Bilanz in beiden EM-Finals, die er jetzt gespielt hat im Übrigen, von Harry Kane, ist ein Abschluss und eine Ballaktion im gegnerischen 16er. In 100 schieß mich
tot Minuten. Das ist nicht gut, aber ich finde, das ist nicht mal das absolut Entscheidende. Also klar, am Ende ist es entscheidend, weil er da das Tor machen muss, also müsste, das ist dann sein Hauptjob. Aber das, was ich ja noch krasser finde, haben wir zuletzt auch schon besprochen, ist, dass er nicht am Spiel teilnimmt. Ne? Also auch die Ballaktion insgesamt, vor allem die Ballaktion so 25, 30, 35 Meter vorm Kasten, die hat er nicht. Und das ist man halt eigentlich gerade aus der Hinserie, vielleicht hätte man es kommen sehen können, wenn man so ein bisschen die Tendenz beobachtet hätte, aber das ist man ja gerade aus der Zeit nicht gewohnt beim FC Bayern.
Ja, er wirkt überspielt, wie gesagt, irgendwas ist mit dem Rücken, wird in England berichtet, Bellingham wirkt übrigens auch überspielt, das hat man dann irgendwann so ab der 75. gemerkt.
Ich habe übrigens heute noch englische Medien gelesen, logischerweise am Flughafen und es, also die Engländer sind halt, also was die Presse angeht, dann auch beinhart, da wird wirklich klar gesagt, Harry Kane, Nationalmannschaft, muss eigentlich vorbei sein. Er muss den Platz freimachen.
Und das für diesen großen USA-Fan, jetzt bei dem Turnier, was da in 2 Jahren ansteht. Gut, da müsste ich auch, glaube ich, erstmal noch dafür qualifizieren. Also er geht runter und es kommt mit Ollie Watkins, ein Stürmer, der presst. und der vorne Tiefenläufe hat. Und das ist halt der Unterschied einfach, der allein dadurch schon mehr Einfluss aufs Spiel nimmt, selbst wenn er gar nicht öfter am Ball ist. Mhm. Einfach, weil er mehr anbietet und halt auch mal die spanischen Verteidiger ein bisschen mehr stresst.
Ja, aber jetzt auch nicht krass
aber deutlich mehr einfach. Ja, ne? Ja. Ja. So, 4 Minuten nach dem Wechsel, Jude Bellingham, kommt dann die Anpassung. Irgendwann ist es dann so, dass Bellingham neben Rice im zentralen Mittelfeld ist. Da hat er dann endlich auch mal ein bisschen Einfluss aufs Spiel. Da hat er eine große Chance, wo er den Ball gegen 3 Mann aus der Drehung mitnimmt.
Mega gute Aktion.
Überragende
Zwei
Aktion.
Zwei Spanier laufen sich dadurch über den Haufen. Also das ist wie, wenn du einen Fußball-Cartoon machst, was ja immer noch mein Kindheitstraum ist, den ich mir bewahrt habe, den mir Judy nicht ausreden konnte. Aber so sah das da aus. Super Aktion. Dann zwei so, ja, so wirklich wie bei Asterix und Obelix.
Fliegen
so zwei Römer, die so übereinander fliegen und er schießt ihn dann knapp links vorbei.
Dann muss Pickford nochmal ran, denn Jamal hat eine Monsterchance. Das ist übrigens auch so ein Angriff gewesen. Über 4 Stationen umgeschaltet bis zu diesem Abschluss von Lamine Jamal. Da hast du einfach nochmal gesehen, warum Spanien am Ende vollkommen verdient Europameister geworden ist.
Mhm. Aber nimmt den nicht mal perfekt mit.
Genau.
Ne? Hat er eine etwas schwierigere Position.
Alles andere vorher ist perfekt, bis auf den ersten Kontakt von Jamal, aber Pickford ist da. Und England bleibt im Spiel und England bringt Cole Palmer und England kommt in der 73. Minute zum Ausgleich. Ich finde es interessant, dass in der Entstehung Spanien den Abschluss hat, Oyarzabal aus ganz spitzem Winkel. Pickford nimmt den Ball auf, wirft sofort schnell ab und dann gibt es den entscheidenden Zweikampf in der englischen Hälfte drin. Ne?
Ja, ich will dir übrigens eine Sache noch zeigen. Also wie gesagt, wir haben es jetzt hier gerade auf, aber wir beschreiben euch das ja so, dass ihr das Bild nicht zwingend noch extra braucht. Es gibt diesen Abschluss von Oyarzabal. Und jetzt gucken wir gleich, was Declan Rice macht.
Er zeigt an ruhig.
Ja, genau.
Und Pickford denkt sich, nö, ich würde gerne einen Ausgleich einleiten.
Und ich finde das so lustig, weil ich diese Position von Declan Rice ja oft gespielt habe und das total kenne. Wenn du halt ackerst und ackerst und ackerst und die hatten ja gerade ihre Drangphase, haben eine große Chance. Und ich hasse es so, wenn der Torhüter dann so übermotiviert. Weil klar, der muss nicht die 12,5 Kilometer laufen, also nicht, dass ich die jemals gelaufen wäre, aber wenn der dann so übermotiviert sofort den Ball nimmt und schnell nach vorne spielt, aber in dem Fall ist es halt genau das Richtige.
Ich war gerade erst wieder in der Situation. Ich habe am Donnerstag ja bei dieser Fußballrunde mitgemacht. Es sah zu Beginn noch relativ zäh aus, muss ich sagen. Ich habe mich für das etwas dezentere Trikot entschieden, nach deinem Hinweis. Hinten raus ging es dann, da habe ich dann auch ein paar Hütten gemacht. Aber da gab es auch 2-3 Mal die Situation, wo wir wirklich auch ganz schön am Schwimmen waren und ich dann auch hinten einfach nur gebrüllt habe, jetzt warte. So, und in dem Fall wartet Pickford aber nicht. Er wirft das Ding ab auf Bellingham. Cucurella aus seinem Rücken verteidigt sofort nach vorne, aber Bellingham kriegt den, er wird wahrscheinlich da sogar noch gefoult leicht von Cucurella, an dem vorbei und dann rollt der englische Express.
Ja. Also super gespielt, vor allen Dingen von Bellingham. Und dann spielt England über diese rechte Seite, wo Cucurella fehlt, der im Vollsprint zurückgeht. Saka hat aber schon Tempo aufgenommen. Und dann bin ich gespannt, was du sagst, weil ich habe vorhin schon mal einmal so einen Stopp gemacht, in dem Moment, als Saka den Ball an der 16er Kante führt im 1 gegen 1, da ist Spanien eigentlich in der klaren Überzahl. Aber
das ganze Spiel über, ne? Hast du mal gesehen, was die für ein defensives Umschaltverhalten an den Tag legen? Die sind fast nie in Unterzahl.
Ja, also kann man so sehen, und da hast du recht, kann man natürlich auch andersrum sehen. Hast du mal gesehen, wie wenig Leute England vorne Richtung Strafraum schickt? In dem Fall, muss man aber sagen, ist trotzdem die Organisation nicht mehr da. Ne? Cucurella versucht dann auf die linke Innenverteidigerposition reinzuschieben, weil Laporte müsste es ja sein, rausgehen musste, also seine Position eingenommen hat, und ein Fabian Ruiz versucht zurückzusprinten und versucht es damit eng zu machen. Ist sogar ein bisschen vergleichbar mit dem Tor, das Spanien geschossen hat, was dieses Überladen und auf der anderen Seite halt nicht ganz richtig orientiert sein angeht. In dem Fall aber mehr im Rückraum als auf der ballfernen Seite. Aber wie gesagt, eigentlich sind sie in der Überzahl. Es gibt den Pass von Saka auf Bellingham so 12 Meter vorm Tor, und dann muss man schon sagen, also wenn er das nicht so geistesgegenwärtig macht, dann ist der Angriff wahrscheinlich trotzdem tot, weil bei allen geilen Drehungen, die Bellingham so drauf hat, es gibt im Grunde 3 Gegenspieler in der 100. Sekunde, in der Ball bei ihm ankommt, da kann er sich nicht durchsetzen, aber er kann halt eins machen, und zwar den Ball zurücklegen, auch das perfekt temperiert auf Palmer, der dann noch ein bisschen Glück hat, aber vor allen Dingen einen guten Abschluss hinbekommt.
Ja. Er nimmt ihn auch mit dem ersten Kontakt, ne? Direkt mit seinem linken Fuß. Wir haben von dieser halbrechten Position so viele Tore gesehen. Viele oben in den Knick, aber generell so viele Abschlüsse auch. Halbrechts als Linksfuß war sehr beliebt bei diesem Turnier.
Ja, stimmt.
Und Palmer macht den Ausgleich. Der hatte das Siegtor im Halbfinale gegen die Niederländer noch assistiert von Ollie Watkins. Und jetzt, ich hatte das so halb auf dem Schirm. Ich habe natürlich mitbekommen, dass er eine gute Saison bei Chelsea gespielt hat. Aber dass der so eine Zahlen aufgelegt hat, das waren, glaube ich, 22 Tore und 11 Assists oder irgendwie sowas. Das habe ich gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Und der jagt den dann rein und eine Viertelstunde vor dem Ende ist das Spiel wieder offen.
Mhm. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist halt auch England, die dann effektiv sind, die über die Joker gekommen sind. Es hat was gebracht. Der viel kritisierte Gareth Southgate hat halt zumindest immer wieder die richtigen Pfeile aus dem Köcher gezogen. Mhm. Aber Spanien bleibt das bessere Team. Hat nochmal eine große Chance von Jamal. Den muss er besser aufs Tor bringen.
Mhm. Also den setzt er einfach zentral mittig.
Ja, ganz genau. Und Pickford lässt es im Endeffekt sogar noch spektakulärer aussehen.
Als wie er übrigens ist. Alles spektakulärer aussehen lässt. Also Jordan Pickford ist wirklich ein Naturereignis. Wenn du in der Schlussphase, habe ich ja vorhin, ich konnte ja, weil ich wusste, wann die wirklich gefährlichen Dinge dann passieren, ich konnte ein bisschen auf ihn achten. Wie nervös der dort hinten in einer Tour, der schreit, aber ich glaube, keiner von der Kette vor ihm nimmt das überhaupt mehr wahr, weil wenn du weißt auch, wie das ist wie wenn man sich daran gewöhnt, wenn man in der Nähe vom Flughafen wohnt oder wenn man irgendwie, wenn ständig ein Zug vorbeikracht, irgendwann hört man das nicht mehr. Und ich glaube, so geht es der englischen Verteidigung. Der hat da hinten versucht, irgendwie zu coachen oder irgendwas, habe ich die ganze Zeit gesehen, und irgendwelche Leute irgendwo hinzuschieben. Es gab null Reaktion darauf, weil die halt einfach, glaube ich, auch denken, oder die hören das gar nicht mehr, wenn Jordan ruft.
Ja, naja, er ist so ein Überhektischer. Also deswegen hat er ja den Ball und wirft ihn ganz schnell nach vorne, obwohl ihm Rice sagt, Alter, wir sind gerade vor alle bei Puls 180. Also in dem
Wahnsinn,
Moment ist es gut gegangen,
aber
sorgt er natürlich auch mit seiner Ausstrahlung nicht für Ruhe. Man muss dazu sagen, er hat ein paar gute Paraden gehabt, also es ist jetzt rein Torwart spieltechnisch kein schlechtes Spiel von ihm gewesen.
Genau, er ist halt sehr unorthodox, sagen wir es mal so.
Was habe ich dir gesagt, was die Aufgabe der und auch so die taktische Ausrichtung der Herren Bellingham und Saka zu Spielbeginn gewesen ist?
Mit die Flügelverteidiger verteidigen.
Ja, und dann springen wir in die entscheidende Minute dieses EM-Finals, und zwar die 86. Und Sakas Kurzzeitgedächtnis ist in dem Moment kurz leer.
Ich glaube auch gepaart damit einfach, wie spät das im Spiel ist, wie viel der auch schon laufen musste. Ja. Und da ist er halt einmal nicht wach und in seinem Rücken ist Cucurella weg und er kommt nicht mehr hinterher. Und die Spanier spielen das super über wieder einen Außenrisspass von Dani Olmo. Was hat der Typ für ein Spiel gemacht? Was hat der Typ für ein Turnier gespielt, als er dann gebraucht war? Erst als Joker und dann als sich Pedri verletzt hat. Dani Olmo hat das war nahe an der Perfektion, was der für ein Finale gespielt hat. Mhm. Da war alles richtig, was der war nicht vom Ball zu trennen. Mit diesen kleinen Finten, wie der sich manchmal Raum verschafft, da ist der Ball noch gar nicht bei ihm. Aber er schickt Verteidiger erstmal in irgendeine Richtung, um dann eine andere wegzukommen. Er hat immer irgendeine kreative Lösung, wenn es ein Lobpass in den 16er ist, um dann einen Doppelpass rauszugenerieren, und in dem Fall dieser Außenrisspass, der dann halt zum Siegtor führt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was der für ein Spiel gemacht hat.
Es fehlt wirklich nur dieser eine bessere Ballkontakt zum 2-0,
genau,
das den er normalerweise hat.
Das ist wirklich, das viel perfekter kannst du es eigentlich nicht machen. Und dann wandert der Ball über euer Sabal auf die linke Seite raus, wo Cucurella Saka entwischt ist. Walker mit seinem unfassbaren Tempo kriegt sogar noch Druck auf die Flanke, aber Cucurella kriegt die rechtzeitig los, und wie er die temperiert, hinter die Kette, kein Abseits, auch wenn es erst abseits verdächtig war. Euer Sabal läuft durch. Dann müssen wir über Marc Gay leider auch reden, der ein super Turnier gespielt hat. Aber in dem Fall, das ist so ein bisschen wie bei den Deutschen mit Rüdiger. Einmal den Gegenspieler entwischen lässt.
Mhm. Und wobei es wirklich, ne, also perfektes Timing, was die Abseitskante angeht. Vollsprint euer Sabal.
Besser kannst du es nicht spielen.
Und der Ball ist so perfekt dahingespielt von Cucurella. Sauschwer zu verteidigen. Ja. Wie war denn das Schweiz-Tor, das die Deutschen fressen mussten. Das fand ich so ein bisschen ähnlich. Auch von der linken Seite, aber da ist der Ball, ist lang her. Ne? Das war das Spiel, das ich im Stadion in Frankfurt gesehen habe.
Tatsächlich, gefühlt ist es 3 Monate her.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da hier sogar genau das gleiche gesagt habe, dass es natürlich besser zu verteidigen ist, aber wenn du es so spielst mit diesem Bewegungsvorsprung, den du in solchen Situationen immer hast,
Darf hat Manuel übrigens auch gesagt, als Verteidiger da aufs eigene Tor zuzulaufen, ist eh schon auch immer eklig so. Und wenn du dann halt eine Millisekunde spät dran bist. Und ich finde es ja so spannend bei dieser spanischen Mannschaft, die dadurch zum 4. Mal Europameister wird, zum 3. Mal in diesem Jahrtausend, dass ihnen auch ihre baskische Achse bei all dem Rodris und so weiter das Ding regelt. Du hast Unai Simon im Tor, du hast die beiden Innenverteidiger, Laporte, auch wenn er mittlerweile in der Wüste spielt, und Lenormand. Du hast Oyarzabal, der das Ding macht. Mikel Merino bringt sie gegen Deutschland überhaupt erst weiter. Mhm. Also das finde ich schon spannend. Nico Williams, ja, von Bilbao, mal gucken, wo es den jetzt hin verschlägt. Und das
du, in Spanien wäre durchaus ein Thema. Du weißt, wie es mit den Katalanen ist, wie das mit den Basken ist, ob nicht die baskische Nationalmannschaft jetzt Europameister wird.
Wahrscheinlich wird das Zeitungen geben, die das auch so titeln. Und es passt ja so schön dazu, da können wir ja auch den Coach nochmal mit reinnehmen, Luis de la Fuente, der ja wirklich jetzt dann erst U19 zum Titel geführt, dann U21 und jetzt die. Und er hat halt seine Achse, also er kennt einfach auch viele dieser Spieler von diesen Turnieren. Und die hat er mit einem Rodri und so weiter zusammengebastelt. Er hat ja auch bei Amtsantritt, ich habe mich natürlich jetzt nochmal ein bisschen intensiver vor dem Spiel mit ihm beschäftigt, hat er gesagt, es gibt niemanden, der die spanische Fußballzukunft so gut kennt wie ich. Das klingt jetzt erstmal arrogant, aber es ist nun mal so, weil er halt die ganzen Jugenden durchlaufen hat.
Das war sein Job.
Und der wurde vor anderthalb Jahren, da haben die gegen Schottland verloren, so hart attackiert von der spanischen Presse. Und was ist danach passiert? Sie haben kein einziges Spiel mehr verloren. So, und sind jetzt Europameister. Und er hat da wirklich eine so gut geölte Maschine hingebaut, die einfach vollkommen verdient diesen Titel holt.
Angeführt in diesem Spiel von Dani Olmo und zu einem perfekten Spiel gehört dann in dem Fall auch noch eine Rettungstat im eigenen 16er, ja. Eckball, kurz vor Schluss. Eine Ecke, die ich an sich total geil finde, weil Declan Rice nicht irgendwo im 16er startet, freigeblockt wird und dann da zum Kopfball kommt, sondern wirklich 20 Meter vor dem Tor überhaupt erst einläuft. Also startet, um diese Ecke von Parma auf den Kasten zu schädeln, so 10 Meter vorm Tor. Simon ist da. Dann gibt es, hilf mir, den Kopfball direkt aus 4 Metern als Abpraller. Unai Simon hätte den auf gar keinen Fall mehr gehabt, aber da gibt es eben auch noch Dani Olmo, der den rausköpft. Und ich weiß nicht, wie häufig es das schon so gegeben hat im Fußball. Tatsächlich kriegt genau Declan Rice noch einen zweiten Kopfball, den er dann aber knapp vorbeisetzt. Also 3 Kopfballchancen innerhalb von 0,9 Sekunden.
Kannst du noch mal ein kleines bisschen zurückmachen und gucken, ob der Olmo zu Beginn direkt am kurzen Pfosten steht? Weil ich habe mich mit Manuel darüber unterhalten, dass der bei seinen Mannschaften das gerne dann so gemacht hat. Er hat nicht klar gesagt, kurz oder lang am Pfosten, sondern er hat ihn auf die Linie gestellt und er steht am kurzen Pfosten, ne?
Ja.
Und der Verteidiger soll in dem Fall, finde ich super interessant, soll immer die gegensätzliche Bewegung zum Torhüter machen und quasi den Pfosten abdecken, wo der Torhüter sich gerade nicht hinbewegt. Das war so die Ansage, die er...
dass er noch während der Ecke den Pfosten wechselt? Oder?
Genau, also der startet auf der Linie mit dem Torhüter zusammen und je nachdem, wo der sich hinbewegt, soll er sich in die andere Richtung bewegen.
Okay, irgendwie geil.
So habe ich es zumindest verstanden. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder.
Ja. Finde ich irgendwie cool, aber...
Ist schon auch eine Herausforderung.
Also im dümmsten Fall läufst du halt den Torhüter über den Haufen und andersrum.
Er hat mir auch erzählt, dass er mal im Training mit seiner Mannschaft das so gemacht hat, dass er alle 10 Minuten vom Gegner die Grundordnung hat wechseln lassen. Also der Versuch hat schon seine Teams auch ganz schön gechallenged, muss man sagen. Da in dem Fall ist es Olmo kurzer Pfosten, dann steht er auf der Linie. Bei dem dritten Kopfball von Rice ist dann sogar noch Oyarzabal auch noch mit auf der Linie. Mhm. Und dann war das der letzte Moment, den es zu überstehen galt, denn kurz darauf pfeift François Letessier, der Schiedsrichter, ab. Ich fand ihn richtig gut, mit einer einzigen Ausnahme. Er hat 4 Minuten nachspielen lassen und von den 4 Minuten war 2 Minuten der Ball tot und war mir sicher, dass er nochmal mindestens eine Minute obendrauf gibt. Mhm. Ich habe aber auch schon oft genug von verschiedenen Schiedsrichtern, die wir kennen, gehört, den Spruch, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Deswegen bist du, glaube ich, auch einfach froh, wenn du weg bist. Aber eigentlich aus englischer Sicht hätte ich mich, glaube ich, kurz darüber beklagt, dass es nicht nochmal wenigstens 2 Minuten Nachspielzeit oben drauf gehabt. Weil ich habe dann natürlich sehr darauf geachtet beim Kommentieren, wie oft und wie lange ruht der Ball und so. Und eigentlich ist doch mittlerweile das Gang und Gäbe, dass man da war, auch in dem Turnier so, dass immer noch mal was oben drauf gepackt wurde. Das war der einzige kleine Makel, wenn man bedenkt, dass das der jüngste Schiedsrichter des kompletten Turniers ist, der mit 26 in der ersten Liga in Frankreich schon debütiert hat. Also der ist jetzt dann auch mit 35 fast schon 10 Jahre dabei. Und er hat das echt gut gemacht. Guter Umgang mit den Spielern, gute Körpersprache, zum richtigen Zeitpunkt die Karten verteilt.
Er hat das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ja, genau, in der ersten Halbzeit zwei sehr glatte ausgerechnet für die Offensivspieler. Für Kane, ja, erinnerst du dich, war eine klare Nummer. Kommt, also ja, ist vielleicht dann auch ein recht leichter Pfiff, Olmo dann auf der anderen Seite. Aber ich glaube, einen Fehler hat er da gemacht, aber den habe ich mir
nicht notiert. Er hat einmal Vorteil angezeigt und dann abgepfiffen. Aber
wenn wir darüber schon sprechen, dann wissen wir,
dass das Spiel hat es ihm auch leicht getan. Also er hat natürlich nicht diese kritische Handsituation zu bewerten gehabt. Man muss als Schiedsrichter auch in solchen Spielen dann mal ein bisschen zumindest Glück haben. Mhm. Aber er hat auch trotzdem das wirklich echt gut gemanagt, muss ich sagen. Und hat das Spiel da gut über die Runden gebracht. So, und jetzt fangen wir womit an? Mit Spanien oder mit England?
Was angeht?
Naja, also wir müssen ja einmal jetzt noch die Lobpreisen, die es schaffen, zum ersten Mal 7 aus 7 zu gewinnen. Mhm. Das ist ein Rekord, den hat bislang bei einem großen Turnier nur Brasilien bei der WM 2-2 hingekriegt. Und wir wissen noch, was das für eine Mannschaft war. Das war eigentlich eine All-Star-Truppe mit Rivaldo, Ronaldo und Co.
Rekord-Europameister?
Die Rekord-Europameister, die haben auf dem Weg zu diesem Titel Kroatien, Italien, Deutschland, Frankreich und England ausgeschaltet. Viel verdienter kann man nicht Europameister werden. Und der geilste Fakt, und der ist wirklich Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob du den mitbekommen hast, da, weil du ja ein bisschen dich auch noch mit anderen Dingen beschäftigt hast die letzten Tage. Seit 2002 gab es, inklusive dieses Finals, 27 Finals auf Vereins- oder Nationalmannschaftsebene, wo eine spanische Mannschaft beteiligt war. Und am Ende hat immer die spanische Mannschaft gewonnen.
Wirklich? Okay, nee, den habe ich nicht mitbekommen. Krass.
27 von 27. Teilweise war Spanien gegen Spanien, da konnte nur Spanien gewinnen, das war aber nicht so oft, also Vereinsfinals gab es ja logischerweise. Aber spanische Mannschaften in Endspielen, ja,
krass, nee, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja. Das Gegenteil von England.
Ja, die zum ersten Mal, ich muss jetzt nicht sofort den Turn schaffen, aber die erste Mannschaft sind die zwei EM-Finals hintereinander verliert. Ich glaube, ich würde trotzdem schon zu England gehen, weil man bei England, wir können ja den Turn nochmal zurückschaffen, weil man bei England am Ende sagen muss, dass sie zwar eine leichte Leistungssteigerung hatten im Turnierverlauf, das würde ich schon sagen, eine erste gute Halbzeit im Halbfinale gespielt haben, aber dann doch das Finale wieder so spielen, dass der Grundeindruck bleibt, so kannst du und darfst du vor allen Dingen eigentlich keinen Europameistertitel holen. Aha. Was, also ganz hart ausgedrückt, für den Fußball ist es schon sehr richtig und gut
gewesen. Der Fußball hat gewonnen, hat Skoda und Mustafi gestern bei uns
gesagt. Richtig. Ja. Es ist auch richtig. Und ich bin mir trotzdem immer noch nicht sicher. Ja, ich bin mir nicht komplett sicher, wie sehr anders man mit dieser Mannschaft spielen kann. Man kann auf jeden Fall, und ich bin auch der Meinung, man sollte auf jeden Fall auch anders spielen. Aber Harry Kane, ich weiß es nicht. Jude Bellingham, ich habe auch da ja letzte Folge länger drüber gesprochen. Der ist nicht so leicht in ein Spiel, in ein Team zu integrieren, was das Taktische angeht, was das Spielerische angeht, wie man vielleicht denkt. Er ist unglaublich gut, er ist torgefährlich und das ist irgendwie so diese englische Tradition mit den Frank Lampards und Stevie Gerrards und so, diese Box-to-Box-Leute, da spielt er aber sogar nochmal einen Tick vorher, hat also nochmal ein paar wenige Aktionen. Links rausstellen würde ich ihn nicht mehr. Es ist nicht so leicht, diese Mannschaft zu einer besseren Fußballmannschaft zu machen. Vielleicht ist es, sagen wir es so, nicht so leicht, sie zu einem ernsthaften EM-Favoriten zu machen, aber es muss besser gehen als das, was sie gemacht haben. Und da, also genauso wie wir sagen müssen, Deutschland hat nicht enttäuscht, weil sie schon im Viertelfinale rausgegangen sind, kann man nicht sagen, England hat überzeugt, weil sie bis ins Finale gekommen sind.
Ja, klingt kurios, ist aber so. Und das können wir dann noch in die historische Dimension packen, dass die nächste Chance auf einen großen Titel 2026 bei dieser Monster-WM sein wird, wenn sie sich qualifizieren. Und dann sind es 60 Jahre, die diese große Fußballnation, die Wiege des Fußballs, keinen großen Titel holt. Du hast ja vorhin ein bisschen die Medien geguckt, ich habe nur online geschaut. The Sun hat getitelt Spainful. Das finde ich ziemlich gut und fasst das Finale ganz gut zusammen. Und was machen wir mit Harry Kane? Also der wird definitiv einen Titel in seiner Karriere holen, weil er mit Bayern deutscher Meister wird.
Ja.
So. Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. So, das wird er ja wohl in den nächsten 1-2 Jahren schaffen. Alles andere würde mich doch sehr überraschen.
Ja, und ich glaube jetzt im Moment nicht, dass es mehr wird.
Und das ist doch krass, oder? Also,
jetzt mal unabhängig von, die können natürlich auch Pokalsieger werden und sie können theoretisch, bin gespannt, was passiert, auch Champions-League-Sieger werden. Aber mit England 2028, da sehe ich im Moment 26, da sehe ich im Moment 28, glaube ich, wird er da vorne definitiv nicht mehr spielen. 26 muss man jetzt halt mal sehen. Aber da sehe ich im Moment einfach 2 bis 3 Mannschaften besser. Mhm. Und das nicht nur für den Moment, sondern wenn man Spanien nimmt, wenn man auch Deutschland nimmt, mit Blick auf die Zukunft. Ja, Deutschland hatte die älteste Mannschaft bei diesem Turnier, aber die Leistungsträger bis auf Toni Kroos, korrigiere mich, ja, Manuel Neuer, aber darüber haben wir ja viel geredet. Aber ich sage mal, die Hoffnungsträger, die jetzt schon Leistungsträger waren, die
sind jung.
Die sind jung. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland 2026 auf gar keinen Fall eine schlechtere, vielleicht sogar eine bessere Mannschaft haben wird.
Man kann den Engländern immerhin noch zugute halten, dass, also sie haben
obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine bessere ist. Aber ich glaube, dass da jemand nachkommt, Pavlovic oder so, weil Kroos muss natürlich erstmal ersetzt werden. Aber ich habe auch Hoffnung, dass es vielleicht sogar nochmal ein bisschen weitergeht, weil sich Musiala und Wirtz ja auch nochmal weiterentwickeln dürfen.
Also das ist, man kann den Engländern etwas zugute halten, was man ihnen gleichzeitig auch vorwerfen kann. Sie lagen in jedem K.O.-Spiel hinten, sie sind immer zurückgekommen. Und jetzt hat es halt im Finale dann für den großen Wurf nicht gereicht. Und ich bin vor allem.
Aber sie haben, entschuldige, hast du das mitgekriegt? Sie hatten einen niedrigeren Expected Goals Wert als. Welche Mannschaft war es? Irgendwer, der in der Gruppenphase rausging. Also irgendwie Expected Goals von 6. Und so kommst du ins Finale. Shit, den Fakt hätte ich mir mal aufschreiben müssen. Ich will jetzt nichts falsch sagen, aber.
Das kann ich mir auf jeden Fall sehr vorstellen. Mhm. Und dann. Können wir mal gespannt sein, was jetzt passiert mit Gareth Southgate, denn der Vertrag läuft bis Dezember. Angeblich will man mit ihm verlängern. Er hat ja auch einige, sagen wir mal, gewichtige Entscheidungen vor dem Turnier treffen müssen, als er Jack Grealish und Harry Maguire nach Hause geschickt hat. Ne? Die beide jetzt aus verschiedensten Gründen auch, konnte man das eigentlich auch nachvollziehen und trotzdem war das schon auch relativ mutig, sagen wir mal so. Mal gucken, was mit dem passiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen anstrengenderen Job im Weltfußball gibt, als englischer Nationaltrainer zu sein. Dafür hat er das mit den vielen Halbfinals, Finalteilnahmen echt gut gemanagt. Der große Wurf hat gefehlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch einfach müde ist von der Nummer. Und jetzt sagt, du, jetzt waren wir wieder nah dran und haben wieder es nicht geschafft. Und wieder musste ich mir das ganze Turnier, auch teilweise ja zu Recht, haben sie ja selber gesagt, anhören, wie was für ein Müllfußball wir spielen. Ich glaube, Gary Lineker wünscht sich ja Jürgen Klopp, hat er gesagt. Der soll jetzt kurz Päuschen machen und dann ab Januar 2025 gerne die Free Lions coachen.
Du, also angucken würde ich es mir. Dann vielleicht nicht mehr drüber reden, aber angucken würde ich es mir. Also Spanien ist völlig verdient Europameister, vielleicht sogar der verdienteste der letzten Jahre. Das ist eine völlig klare Nummer. Sie haben einen jungen Kern. Ich würde es trotzdem vergleichen, also sogar auf den einzelnen Positionen mit der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Also das, was da Lamine Yamal und Nico Williams sind, das sind Wirtz und Musiala. Wirtz, so ein bisschen die negative Überraschung, dass er dann viel draußen gesessen hat. Aber ihr habt schon gehört, ich finde auch nicht richtig, dass er draußen gesessen hat, zumindest bei mindestens einem Spiel. Vorne vielleicht nicht der absolute Weltklasse-Stürmer, aber doch ein zu schlecht dargestellter, weil auch Morata so viele gute Sachen gemacht hat bei diesem Turnier. Die Zentrale irgendwie trotzdem das Prunkstück mit der Erfahrung, genauso war es bei Deutschland auch, nur Rodri spielt da weiter und Ruiz, soweit ich weiß ja auch, Fabian. Da muss man halt mal gucken, wie das Deutschland macht. Aber das ist auch im nächsten Turnier erstmal the team to beat, auch wenn da international natürlich Brasilien, Argentinien und Co. dazukommen. Also das wäre mein Blick auf diese Europameisterschaft.
Wir haben noch den Mann im Keller. Darf ich ihn heute rauslassen eigentlich?
Ja, letztes Mal, ne? Das ist, also, ja, gut, dass du hergekommen bist.
Hast du den Schlüssel eigentlich noch irgendwo?
Er lag die ganze Zeit irgendwo, wenn Juti ihn nicht weggepackt hat.
Okay.
Warte.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Spanien krönte sich im Finale gegen England zum mehr als verdienten Europameister. Die Spanier gewannen alle 7 Spiele bei diesem Turnier und erzielten dazu noch satte 15 Tore. Beides sind historische Topwerte bei einer EM. Dominiert wurde das Spiel der Spanier, natürlich neben dem Spieler des Turniers Rodri, von den beiden Youngstern Nico Williams und Lamine Yamal. Yamal stellte mit 4 Vorlagen den Rekord bei einer EM ein und bereitete natürlich auch im Finale die 1-0-Führung durch Kumpel Williams vor. Williams hingegen, der glänzte nicht nur mit seinem Tor im Finale, sondern vor allem auch mit seiner enormen Geschwindigkeit. Mit einem Topspeed von 35,8 km/h waren nur 3 Spieler bei dieser EM schneller als der 22-Jährige. Für die Engländer und besonders ihren Kapitän Harry Kane geht das Warten weiter auf den ersten großen Titel seit 1966, im Fall von England, oder den ersten großen Titel überhaupt, im Fall von Harry Kane. Immerhin, Tipico sieht die Bayern mit einer 1,5er-Quote als den klaren Meisterschaftsfavoriten in der neuen Bundesliga-Saison und vielleicht wird es ja dann endlich was für Harry Kane mit dem ersehnten Titel. Insgesamt war die EM 2024 eine eher defensive EM. Im Schnitt fielen nur 2,3 Tore pro Spiel und nur zum Vergleich, bei der EM 2020, da fielen insgesamt noch 25 Tore mehr als bei dieser EM. Zum Abschluss noch was Persönliches. Alex und Benny, auch von mir ein riesengroßes Danke für 220 Folgen Kicker Meets the Zone und über 336 Stunden Podcast. Es war uns allen ein riesengroßes Fest.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ach Junge, da habe ich dir über Jahre lang Wasser und Brot gegeben in deinem dunklen Keller und du bist trotzdem noch so lieb zu uns. Du verdienst die Freiheit, Freddy. Lieben Dank auch dir.
Ja, also da klangen jetzt noch so ein paar allgemeine Sachen an. Haben wir schon genug uns nochmal allgemein zu diesem Turnier geäußert und
ich kann übrigens
Stimmung
ergänzen, so, achso, was hinten raus, was die Geschwindigkeit angeht, weil ihr natürlich jetzt gerade gedacht habt, hui, der Nico Williams ist Vierter, wer sind denn die anderen davor? Auf Benjamin Šeško wäre ich nicht gekommen, der war nämlich der Allerschnellste, knapp dahinter Leroy Sané und Valentin Mihaila aus Rumänien.
Ja, ich hatte die Liste einmal gesehen, weil ich die Rumänen hatte und da ist mir das ins Auge gestochen. Komm, gib mir doch mal, du hast jetzt die zweite Hälfte des Turniers dann aus dem Ausland begleitet, aber trotzdem ja auch ein bisschen Heim-EM so mitbekommen. Was war das für ein Turnier? Lass uns mal, also wir können das ja in unterschiedlichen Kategorien beleuchten. Jetzt fangen wir vielleicht einfach mal fußballerisch an. Hat dir das Turnier fußballerisch gefallen? Hast du eine gute EM gesehen?
Ich finde, es gab so drei Phasen in dem Turnier. Ich fand es am Anfang sehr gut. Da war es dann auch, also das war geprägt, wahrscheinlich muss man ehrlich sein, auch erstmal von einer guten deutschen Mannschaft, aber dann auch geprägt von den Mannschaften, bei denen man es nicht zwingend erwartet hätte, die uns trotzdem Spaß gemacht haben. Georgien, die Türkei mit einem furiosen Spiel etc. Dann war es eine maue Phase, finde ich. Nicht bei allen Spielen,
gab's
aber
einen
doch
richtigen
bei
Durchhänger
zu
auf jeden Fall. Schon dritter Gruppenspieltag und Achtelfinale.
Genau,
ne? Das waren
genau
so die Durchhängerspiele.
Ja. Und dann hat man gesehen, dass wieder richtig Qualität drin ist und dass da auch richtig gute Fußballmannschaften und auch das haben wir letzte Woche besprochen, richtig. Stimmt letzte Woche überhaupt? Wann haben wir dann zusammengesessen? Ist ja ein bisschen anders im Rhythmus, ne? Ich sagte ganz eher, aber doch,
ich glaub,
war
es
auf jeden Fall letzte Woche.
Ja. Heute ist Montag.
Ist auch schön, dass wir nochmal auf den Montag nochmal uns zusammenschalten, ja. So wie im alten Rhythmus. Also nicht nur die besten Mannschaften, weil dann wäre England nicht dabei gewesen, dann wäre zum Beispiel Deutschland dabei gewesen, aber halt fantastische Fußballspieler und da fand ich das Niveau dann wieder richtig, richtig gut und also nicht über 90 Minuten, zumindest nicht immer, aber es gab echt Tore, Einzelaktionen, herausgespielte Szenen, die ich wieder richtig, richtig gut fand.
Wir hatten so ein bisschen die Überschrift gefunden, es war nicht das Turnier der Superstars, wenn du an Mbappé, Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski und so weiter denkst, es war eher das Turnier der...
Hat auch
einen
Grund, dass es nur drei Tore dass drei Tore für die Torjägerkrone gereicht haben.
Genau, für sechs verschiedene Spieler, sondern es war eher das Turnier der Rising Stars, also der, die aus dem Windschatten derer getreten sind. Ansonsten sehe ich es auch so, mir haben sehr viele Fußballzwerge sehr viel Spaß gemacht, weil die wirklich auch teilweise unorthodox gespielt haben, die haben dafür gesorgt, dass die Spiele auch ein bisschen wilder waren und das sorgt immer für mehr Entertainment. Da können wir dann auch gleich nochmal über die Stimmung sprechen. Rodri ist, glaube ich, zu Recht Spieler des Turniers geworden. Ja. Es gibt Leute, die sagen, der sollte jetzt auch einfach mal den Ballon d'Or gewinnen sogar. Da gibt es übrigens auch, wer war das denn? Der Bleacher Report hat Carvajal mal in die Verlosung gebracht als Champions-League-Sieger und Europameister. Das kann ich mir nur eher nicht vorstellen. Aber ich bin auch unschlüssig, wer da im Zweifel noch vielleicht für eine Frage kommt. Aber Rodri ist auf jeden Fall, zusammen mit den niederländischen Fans, habe ich mir vorhin so überlegt, das sind so meine beiden Stars des Turniers gewesen.
Ja, gab ja eine Menge, wenn man dann rüber zur Stimmung geht. Also da hat dieses Turnier absolut abgeliefert. Da kann man sagen, dass Deutschland als Veranstalter abgeliefert hat, aber die Fans mit all den Geschichten, ne, das ist also die Niederländer mit diesem Song und diesen Fanmärschen, da bin ich echt happy, dass ich bei einem dabei gewesen bin und es einfach gemacht habe, mit nach Berlin zu fahren, um das mal zu erleben. Aber die Schotten, man hat sie leider fast schon wieder ein bisschen vergessen, aber die waren sensationell. Du hast und also bis hin zu unserem lieben Saxophonspieler, es waren schon so bleibende Momente da von dem, was ist. Ich glaube, irgendwie 2006 wird ein Tick mehr in Erinnerung bleiben bei mir, aber
es liegt aber auch daran, dass es prägender war und wir jünger waren. Und
ja, das genau. Ist das erste ich glaube, das Heimturnier. Ist auch eine Altersfrage. Ja.
Ich glaube, es gibt jetzt sehr viele, für die das richtig prägend
das
gewesen
ist. Das finde ich schön. Ich bin mittlerweile so ein alter Sack, dass ich jetzt die Generation nach uns sehe.
Oder sogar zwei, drei.
So meine Neffen, die alle Spiele sich angeschaut haben, die beim Familientippspiel mit dabei waren. Ich bin übrigens nur Zweiter geworden. Du kannst dir denken, wer Erster geworden ist.
Ist gerade hier rausgegangen,
die
oder?
Die Frau, die Fußballspiele alleine schaut, weil sie mehr Ahnung als alle anderen hat. Ja, hat tatsächlich, deswegen, also, die ganze Wahrheit ist, Jutti, ich weiß, du hörst es jetzt, sie hat, und so fair war sie dann auch, den Vorsprung vor mir gehabt, weil sie auf Spanien-Sieg gegen Deutschland getippt hat, was man natürlich eigentlich nicht macht.
Naja,
und
dann
war sie die Einzige aus der Familie, alle anderen haben auf Deutschland getippt und so hat sie die entscheidenden Punkte geholt. Ich habe jetzt ganz am Ende, weil ich auf Risiko gehen musste, nochmal auf England getippt, obwohl ich eigentlich Spanien gesagt habe, aber hilft ja nichts, man muss ja irgendwas
schön kompetitiv
als
im Familientipp.
Na klar, so aber ich gönne es Jutti natürlich. Wem denn, wenn nicht ihr?
Ich habe bei uns im riesengroßen Sendertippspiel leider, ich glaube, das Achtel- und Viertelfinale vergessen zu tippen und dann bin ich zum Halbfinale auch nicht mehr eingestiegen. also die Stimmung war wirklich, also die Fanmärsche waren für mich wirklich prägend. Ja. Ich habe das ja auch in Leipzig, als ich da das Spiel der Portugiesen gemacht habe, wie die dann da ankamen mit ihrer riesigen Meute. Das war das eine. Das habe ich hier, glaube ich, erzählt, ne? Als ich in Düsseldorf war und da Albanien gegen Spanien gespielt hat und ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt zu einem albanischen Heimspiel gereist, wie diese Stadt einfach gewirkt hat. So. Wir hatten so zwei, drei Sachen, ne? Deutsche Bahn hätte ein bisschen besser sein können, das wussten wir aber auch vorher. Das Wetter hat mal mitgespielt, mal nicht. Manchmal mussten sie die Fanzonen irgendwie zumachen, aber das war dann irgendwie, das kannst du halt nicht beeinflussen. Und was war der, ich glaube, wir haben den gleichen, der Moment des Turniers.
Meinst du?
Ich glaube, wir haben den gleichen.
Also bei mir ist Füllkrug mit dem späten Tor weit vorne, weil ich da auch im Stadion war. Das war halt das einzige
Ah, ich weiß, Spiel, warum ich du nicht gesehen. Das hast, was ich habe. Ich habe nämlich den Fallrückzieher von Bellingham, ja, weil du den nicht live erlebt hast. Da habe ich dir noch gerade geschrieben. Hast du das gerade gesehen, was da passiert ist?
Achso, doch, den habe ich live gesehen.
Du warst doch irgendwie unterwegs oder so.
Nee, ich war gerade ins Hotelzimmer gekommen.
Ah, ja, okay.
Ja, und das habe ich ja auch schon gesagt. Also nein, eigentlich ist es der. Es ist jetzt so, das ist einfach so ein bisschen geprägt, weil da war ich mit im Stadion und saß hinter dem Tor. Aber es ist ja auch das, wenn man ehrlich ist, unwichtigere Spiel gewesen. Aber mit dem Fallrückzieher das entscheidende Tor zu machen, da geht nichts drüber. Also Arminia Mal, tolles Tor, aber... Aber da geht
es. Ist Füllkrug über Wirtz eigentlich?
Ja, für mich irgendwie schon, obwohl Deutschland ja eh weiter war. Es ging nur um den ersten oder zweiten Platz. Jetzt kann man im Nachhinein darüber diskutieren, müssen wir aber nicht, was passiert wäre,
wenn er das nicht gemacht hätte.
Aber ja, nein, es ist Bellingham. Es ist Bellingham.
Ja, okay. Ja, und ansonsten war es das Turnier der Traumtore, der späten Tore, der Eigentore, das haben wir alles schon besprochen. Es gab keinen klassischen Torjäger, der sich herauskristallisiert hat und wir gehen alle, glaube ich, hoffe ich, einigermaßen beseelt, ich zumindest auf jeden Fall, aus dieser Nummer raus, denn die Fußballrepublik hat sich von ihrer besten Seite gezeigt und ganz viele Europäer haben gesagt, ach krass, könnt ihr nicht bitte die nächsten Turniere, die dann jetzt schon wieder auf verschiedene Länder aufgeteilt werden und so, könnt ihr die nicht bitte auch mal davon eins wieder übernehmen? Das war schon gut.
Ja, einziger Makel, also irgendwas mag ich noch vergessen, aber einziger Makel war tatsächlich zwei Spiele in Folge Cucurella auszupfeifen, weil der eigentlich Hand gespielt hat. Aber also da, und das kann ich sagen, ist auch in England und wenn es in England angekommen ist, auch woanders angekommen, in anderen Ländern, in Spanien sowieso. Aber ja, sonst war es schon sehr groß.
Auf der anderen Seite, ich habe mir vorhin noch die Highlights vom Copa America-Finale angeguckt. Vielleicht sind wir auch übersensibel. Also es ist richtig, dass wir beide das Gefühl haben, das ist irgendwie doof und das gehört sich nicht. Aber wenn du das natürlich da siehst, Argentinien schlägt Kolumbien in Verlängerung. Lautaro Martinez, zweiter Copa-Sieg in Folge, 1-0. Tränen von Messi auf der Bank, weil er erst einmal in der ersten Halbzeit erwischt wurde, in der zweiten Halbzeit dann ohne Fremdeinwirkung, der Knöchel dann so dick war, dass er wirklich Tränen überströmt auf der Bank, weil er, ich habe das jetzt auch mal so interpretiert, weil es wahrscheinlich sein letztes großes Turnier, Finale, was auch immer, mit den Argentiniern gewesen ist. Ne? André Di Maria haben sie auch verabschiedet. Und da war von der Organisation her ein bisschen was anderes los. Das Spiel.
Meinst du, er spielt die WM nicht mehr?
Ja, wobei, kann
also,
ich mehr.
Also gerade ne, da, wo er halt
das war,
spielt.
Das war nur also, so meine Interpretation.
Ja, ich würde sagen, dass die USA, also dass die alles
die müssen
tun
eigentlich,
werden, um ihn notfalls zu überreden. Also ich glaube, das wird sein Abschnitt.
Das Spiel mit fast 80 Minuten Verspätung angepfiffen, weil Tumulte beim Einlass. Also wir haben im Weltfußball gerade.
Halbfinale war ja ganz wild. Also auch
danach,
alles andere
nach dem Spiel Uruguay gegen Kolumbien, weil da David Núñez unter anderem auf die Tribüne ist, um aus Sicht der Uruguayer seine Familie, die Familien da zu schützen gegen irgendwelche kolumbianischen Fans. Ich habe da jetzt nicht die genauen Hintergründe, aber wir haben zwei Aufgaben, glaube ich, gerade im Weltfußball. Das ist zum einen mit diesen Flitzern anders umzugehen, das hast du schon gesagt. Und besser darauf vorbereitet zu sein, dass bei jedem großen Ereignis, an das ich mich erinnern kann, der letzten 4, 5, 6 Jahre, Corona mal ausgeklammert, immer die Einlässe überrannt werden und ganz viele ohne Ticket ins Stadion wollen. Jetzt können wir darüber sprechen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die fucking Tickets einfach unfassbar teuer sind. Aber das sind halt zwei Sachen. Also wie gesagt, ich habe es ja in Leipzig selber erlebt, als da plötzlich weil Ronaldo in der Stadt war, als die da über die Zäune geklettert sind und ins Stadion gesprintet sind.
Also die Tickets sind teuer, aber es würde ja das Problem nicht lösen. Ne? Also es ist ja so, dass die Spiele ausverkauft sind. Die versuchen ja jetzt nicht in ein halbleeres Stadion umsonst reinzukommen, sondern sie versuchen halt irgendwie noch reinzukommen und es wird dann chaotisch, weil das Spiel trotz der hohen Preise ausverkauft ist.
Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass die Halbzeitpause fast eine halbe Stunde war, weil Shakira aufgetreten ist? Das kam natürlich bei den Trainern super an.
Ja, schlimm. Also.
Ja, ne? Also. Und generell offensichtlich wohl, da muss ich mich jetzt ein bisschen, da bin ich ein bisschen gefärbt. Ich habe die legendärste Pressekonferenz der letzten 3, 4 Jahre mir in Ausschnitten angeguckt von Marcelo Bielsa, Ex-Leeds-Trainer, ein Mensch, den Pep Guardiola vergöttert, der jetzt Uruguay trainiert und der hat eine Pressekonferenz gegeben und hat die da so vor den Bus geworfen, die USA, für die schlechte Organisation, als Ausrichter für die schlechten Platzverhältnisse und vor allem aber den Verband, die Verantwortlichen, die hat er einfach eine Bande von Lügnern genannt, hat sich da in eine dermaßen Rage geredet. Ursprung war, glaube ich, ob er mit Sperren rechnet für die Spieler, die da auf die Tribüne sind und sich mit den Fans geprügelt haben. Und er hat dann die Spieler in Schutz genommen und hat gesagt, was hätten sie denn gemacht, wenn ihr da seht, da ist deine Frau mit einem kleinen Kind und da kommen irgendwelche betrunkenen Fans auf die zugestürmt. Also das, wer das nochmal, es gibt es glaube ich mittlerweile auch mit englischen Untertiteln zumindest, wer das nochmal sehen kann, das ist denkwürdig. Und,
ja, also mit aller Vorsicht, dass man natürlich gucken muss, wie viel hat er dann tatsächlich inhaltlich recht und,
genau,
und wie viel
das,
nicht, aber
genau,
das denkwürdig ist es auf jeden Fall.
Ja, und das werde ich auch nochmal ein bisschen, ich kenne einen, der sich im südamerikanischen Fußball sehr gut auskennt, der kann mir nochmal sagen, weil ja eben eins der Länder auch jetzt WM-Ausrichter sein wird, wie viel denn da dran ist. So. Aber das kann man sich auf jeden Fall angucken. Schümann, haben wir noch was? Ich glaube, in der Bundesliga ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Die großen Transfers haben wir alle gehabt. Gerassi ist immer noch nicht klar. Wir können jetzt, wenn wir wollen, aber auf das Glatteis müssen wir uns auch nicht begeben, sagen, wer nächstes Jahr Deutscher Meister wird.
Ach klar, komm, das trauen wir uns nochmal. Ja, kann es ja danach niemand. Doch, können sie alle.
Können uns trotzdem erreichen, auch wenn wir nicht mehr zusammen diesen Podcast machen.
Das stimmt. Ihr könnt Benny Zander und auch Alex Schlüter natürlich weiterhin auf diversen Social-Media-Plattformen folgen und dann, aber schreibt uns nicht, hey, was hältst du von diesem Spieltag oder sowas. Das, wenn, dann melden wir uns.
Das
dann
wird ein Stich ins
irgendwie
Herz.
In anderer Form nochmal zurück, würden wir uns dazu berufen fühlen. Deutscher Meister wird Bayern 04 Leverkusen.
Deutscher Meister wird der FC Bayern München.
Was ist da?
Schön, sind wir uns hinten raus nochmal uneinig. Freddy hat es gerade schon gesagt, 220 Folgen. Ich habe vorhin mal versucht, das hochzurechnen. Er hat die Stunden irgendwie rausgefunden. Ich weiß nicht, ich habe versucht, in all unseren heiligen Podcast-Sachen herauszufinden, wie viele Minuten wir gepodcastet haben. Ich habe es dann anhand von im Schnitt eine Folge so um die 90 Minuten hochgerechnet auf fast 20.000 Minuten. Drei große Turniere. Erinnerst du dich noch, dass wir beim ersten Turnier ursprünglich mal den Plan hatten mit dem Wohnmobil? Diese EM sogar abzubilden.
Da wäre ich auch wieder
das
dabei.
Das machen wir irgendwann nochmal.
Machen
wir nochmal, irgendwann. Die Top-Folgen habe ich auch nochmal nachgeguckt. Aktualisierte Zahlen. Julian Brandt, Dennis Aytekin.
Exakt hier übrigens an diesem Tisch, an dem wir jetzt sitzen.
Brandt, Aytekin, Füllkrug, Oliver Runer zu Beginn dieser Saison und Christian Streich. Das waren die 5 am besten abgerufenen Folgen aller Zeiten. Und an dieser Stelle dann nochmal, und dann können wir es auch dann fast schon abrappen, würde ich sagen. Nochmal der Hinweis, kommende Saison gibt es weiter Kicker Meets the Zone. Nicht mehr mit uns beiden Pappnasen. Ihr könnt mal gespannt sein, wer dann da die Nachfolge übernimmt. Und jetzt habe ich mir nicht überlegt, wie wir eigentlich aufhören.
Naja, ich will gerne nochmal Danke sagen an das kleine, aber wirklich feine Team hinter den Kulissen. Du musst ergänzen, Sarah Jüttner, Ali Wagner, Lisa Eller.
Genau, mit der hat es eigentlich angefangen. André Derselski und Lisa Eller waren die, die uns bei Kicker und DAZN als Erste betreut haben. Dann
Haruka Gruber war der Mensch, der gesagt hat, ey, Podcast, Schlüter, mit wem willst du es machen? Und ich glaube, er kannte die Antwort.
Genau, Ali Wagner, dann der Konterpart beim Kicker. Dann irgendwann haben Lisa und André das in die fähigen Hände von Michi und Sarah übergeben.
Genau.
Jetzt kam am Ende noch Isa dazu.
Stimmt.
Die Grafikabteilung, die uns, also da sind schon ein paar Menschen immer mit beschäftigt gewesen, mit diesem Podcast.
Ja, um uns dann den Kram quatschen zu lassen, den wir da immer gequatscht haben, ja. Lieben Dank dafür und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Mhm. Das war sehr schön. Ich habe noch eine Sache, ja. Also dein Zug geht ja noch nicht, oder?
Nee, ich habe heute etwas späteren Zug extra gebucht. Aber eigentlich, weil ich dachte, wir gehen einfach noch was essen. Aber jetzt verlässt Alexander Schlüter diesen Raum geschwinden Schrittes. Ja gut, liebe Freunde, also es ist irgendwie dann auch ganz schön. Der Kreis schließt sich, dass wir hier in seinem Wohnzimmer in Hamburg bei feinstem Hamburger Sonnenschein, wo Julian Brandt hier vor nicht allzu langer Zeit noch saß, dass wir jetzt hier diese letzte Folge beschreiten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch füllen muss, bis der Kollege Schlüter zurückkommt. Es ist ja nicht so, als hätte ich in den letzten Tagen nicht genug geredet.
Zwei Schüsseln?
Es gibt Blaubeeren! Es gibt Heidelbeeren.
Sie sind noch nicht gewaschen.
Ja.
Das darfst du heute entscheiden, Schatz.
Ja. Die werden, du weißt genau, wie ich sie waschen werde.
Dann machen wir es heute so, wie du es willst. Leute, macht's gut.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.